RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 23. Dezember 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident stimmt der Aufhebung des Katastrophenzustands des Vulkans Agung zu. 9 Länder haben ihre Reisewarnung nach Bali noch nicht auf. Präsident Joko Widodo unterzeichnet eine Verordnung über die Verwaltung des Hajfonds. ACT baut Notunterkünfte für die Rohingya in Bangladesch. Die Zusammenarbeit zwischen Merauke und Madrid im Tourismus- und Landwirtschaftsbereich. Jakarta fährt mit der Landräumung für MRT fort. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Presiden Joko Widodo entschied sich am Freitagsabend in Denpasar, Bali, bei der Kabinettssitzung im Tourismusbereich, den Katastrophenzustand wegen des Ausbruchs des Vulkans Agung im Bezirk Karangasem, Bali, aufzuheben. Nach der Kabinettssitzung teilte Presiden Insanur Denpasar der Pressemit, dass die Regierung den Evakuierungs- und Sicherheitsschritten den Vorrang noch gebe, wenn der Vulkan Agung wieder ausbrechen würde. Außerdem sollen der Indonesische Hotel- und Restaurantverband, die Assoziation der Indonesian Reisebüros und die Indonesian Fluggesellschaften für den Indonesian Tourismus, vor allem Bali, intensiver werben, sagte Präsident weiter. Präsident brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das indonesische Außenministerium und das indonesische Tourismusministerium den Botschaftern vollständige Informationen über den indonesischen Tourismus, vor allem Bali, weitergeben. Präsident Joko Widodo hat durch seinen Besuch in Bali gesichert, dass die Situation auf Bali nach dem Ausbruch des Vulkans Agung wieder normal und sicher sind. Präsident hat sogar den Katastrophenstatus aufgehoben. Der Stellvertreter für die Außenvermarktung des Tourismus im Indonesischen Tourismusministerium, Professor I. Gede Pitana, erklärte, dass der Besuch vom Präsidenten Joko Widodo und Vizepräsidenten Yusuf Kalla eigentlich eine nonverbale Werbung sei, die wieder sichere und normale Situationen auf Bali betone. Trotzdem gibt es noch 9 Länder wie Indien, China und Australien, die ihre Reisewarnung noch nie aufheben. Bei einem Interview mit dem staatlichen Rundfunk Indonesiens, RRI, am Samstag, den Drei und 20. Dezember erklärte ich die Pitana, dass die indonesische Regierung den Anlass für die Reisewarnung verstehe, dass sie ihre Staatsangehörigen schützen möchten. Präsident Joko Widodo unterzeichnete eine Verordnung anstelle von Gesetz oder Perpu als Rechtsgrundlage für die Gründung von der Verwaltungsagentur für das Hartz-Fonds BPKH, die berechtigt ist, den knapp 100 Billionen Rupiah oder rund 7 Milliarden US-Dollar schweren Fonds zu verwalten. Der zuvor unter der Verwaltung des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten war. Dieses Gesetz erklärt, dass die BPKH als unabhängige Institution verpflichtet ist, dem Präsidenten über das Ministerium für religiöse Angelegenheiten ihre Aktivitäten zu melden. Gemäß der Verordnung besteht die BPKH aus zwei Organen, einem Leistungsorgan und einem Aufsichtsgremium. Das Leitungsorgan besteht aus 5 Mitgliedern, die vom Präsidenten ernannt und entlassen werden. Inzwischen besteht das Kontrollgremium aus 7 Mitgliedern, bestehend aus einem Vertreter des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten, einem Vertreter des Finanzministeriums und 5 Fachleuten, die von einem vom Präsidenten eingesetzten Team ausgewählt werden. Einige internationale Hilfeleistungsorganisationen, einschließlich der Organisation Aksi Cepat Tanggap ACT aus Indonesien, wirken zurzeit in den Flüchtlingslagern für die Rohingya-Muslimen in Kutub Halong, Cox Bazar, Bangladesch, an dem Wiederherstellungsprozess mit. Dort helfen sie den Rohingya-Flüchtlingen und bauen die öffentlichen Einrichtungen. Der Koordinator von ACT, Rahadian Syah, erklärte dem staatlichen Rundfunk Indonesiens RRI gestern in Jakarta, dass ACT plane, 1000 Notunterkünfte aus Bambus zu bauen. 600 Notunterkünfte seien bereit bewohnt zu werden. Der Rest seien noch im Bauprozess, sagte Rahadian Syah weiter. Außer der Kliniken baut ACT auch Ahmoscheen, Ahislamische Schulen oder Madrasah und 360 Toiletten. ACT arbeiten auch mit den anderen Hilfeleistungsorganisationen zusammen, um 700 Waisenhäuser zu bauen. Rahadian Syah erklärte weiter, mehr als 300.000 Rohingya-Muslimen wohnen in den Flüchtlingslagern in Kutub Halong, Bangladesch. 50% der Flüchtlinge seien Kinder, 30.000 der Kinder seien Waisenkinder. Wegen des horizontalen Konfliktes seien sie gezwungen, den Rakhine-Staat in Myanmar zu verlassen, fügte Rahadian Syah hinzu. Die Bezirksregierung von Merauke auf Papua führt eine Zusammenarbeit im Tourismus- und Landwirtschaftsbereich mit der Stadtregierung von Madrid, Spanien, zusammen. Die Zusammenarbeit ist das Ergebnis von dem Dienstbesuch einiger Bezirksleiter auf Papua, einschließlich des Bezirksleiters von Merauke, Frederikus Gebze, in Spanien. Frederikus Gebze erklärte am Samstag den 23. Dezember in Merauke vor der Presse, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Merauke und der spanischen Stadt Madrid keine unmögliche Sache sei, da Merauke das Tourismuspotenzial wie Papua Neuguinea habe, das an den Bezirk Merauke grenze. Außerdem seien Merauke auch sehr reich an Reis, fügte Frederikus Gebze hinzu. Die Regierung von Jakarta begann schließlich am Freitagsmorgen eine 546 Quadratmeter große Fläche für das Massenschnellverkehr MRT-Projekt auf der Straße Fatmawati in Südjakarta, nachdem der oberste Gerichtshof ein Kassationsbeschwerdeverfahren genehmigt hatte, das von der Verwaltung ausgefüllt wurde. Und ein Urteil des obersten Gerichtshofs von Südjakarta bezüglich der erforderlichen Höhe der Entschädigung für das Land annullierte. Der Bürgermeister von Südjakarta, Tri Kusnyadi, sagte, dass die Regierung 30 Millionen Rupiah oder rund 2100 US-Dollar pro Quadratmeter für das Land ausbezahlt habe, wie in der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 10. Oktober festgelegt. Zuvor in dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Südjakarta wurde festgelegt, dass die Verwaltung den Grundbesitzern 60 Millionen Rupiah pro Quadratmeter zahlen soll. Die Eigentümer selbst haben zuvor einen Preis von 150 Millionen Rupiah pro Quadratmeter für ihr Land festgelegt. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel von der Zeitung Tempo. Am Freitag, den 22. Dezember, schrieb Tempo in ihrem Leitartikel, sodass die Untersuchungsergebnisse von PPATK nicht sinnlos sind. Die Untersuchungsergebnisse des Zentrums für Finanztransaktionen, Berichte und Analysen von PPATK bezüglich Geldwäsche im Wert von 747 Billionen Rupiah sollten uns beunruhigen. Es ist eine Warnung für uns. Die Korruption wie die Provisionen, Schmiergeld und Befriedigung wachsen immer weiter und werden in verschiedenen modernen Weisen begangen. Die Korruptionsbekämpfungskommission KPK, die Polizei und der Generalstaatsanwalt sollten sofort zur Untersuchung dieser Feststellungen übergehen. Lassen Sie die von PPATK entdeckten Daten nicht wie in der Vergangenheit im Archiv gespeichert werden. Die Daten aus dem PPATK sind genau wie Munition für Institutionen wie die Kommission für die Korruptionsbekämpfung KPK, die indonesische Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei, um die Diebe sofort zu verhaften. Es gibt kein perfektes Verbrechen, das versteckt werden kann. Außerdem ist der Geldfluss klar. Das Problem ist, wie ernst es den Strafverfolgungsbehörden ist, diesen Fall aufzudecken. Wenn der Fall nicht kontrolliert wird, wird der PPATK-Befund vergeblich sein. Die Korruption wird zunehmend grassieren und das Land untergraben. Wir kommen jetzt zu dem Leitartikel von der Zeitung Kompas. Am Freitag, den 22. Dezember, schrieb Kompas, Frauen und die große Änderung. Während wir den Muttertag am 22. Dezember dieses Jahres feiern, unterscheidet sich die Situation erheblich vom Indonesischen Frauenkongress im Jahr 1928. Der Muttertag ist der erste indonesische Frauenkongress im Jahr 1928 in Yogyakarta. Sie äußerte die Entschlossenheit, die Position von Frauen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und Beseitigung von häuslicher Gewalt, einschließlich der Ablehnung von Kinderehen, zu verbessern. 90 Jahre sind vergangen, aber die Ideale des Kongresses werden nur teilweise verwirklicht. Von der pädagogischen Seite unterscheidet sich die Anzahl der Frauen, die eine Hochschule besuchen, nicht von denen der Männer, aber in vielen Bereichen benötigen Frauen noch besondere Maßnahmen, um die Rückständigkeit zu überwinden. Darüber hinaus sehen wir uns heute einer digitalen Revolution gegenüber, die viele Aspekte des Lebens verändert. Frauen müssen bereit sein, die Technologie zu beherrschen, um kein passiver Verbraucher zu werden. wir beenden die heutige Presseschau mit dem Leitartikel von der Zeitung Business Indonesia. Am Freitag, den 22. Dezember, schrieb Business Indonesia: Anfangswirtschaftskapital des Jahres 2018. Gegen Ende des Jahres aktualisiert der Joint Cumulative Index JOLTCI Aktienindex seinen Rekord mit einem Plus von 1,21% oder 73,91 Punkten auf dem Niveau von 6.183,39. Während des gesamten Handels am Donnerstag, dem 21. Dezember, bewegt sich JOLTCI beständig nach oben. Von den 569 gehandelten Aktien wurden 192 Aktien aufgewertet, 146 Aktien fielen und 231 Aktien stagnierten. Business Indonesia hofft, dass die Regierung diese Dynamik sofort verfolgt, indem sie eine Vielzahl konkreter Strategien hervorbringt und unnötige Blockaden beseitigt. Natürlich wird das Wirtschaftswachstum nicht nur durch steigende Exporte, sondern auch durch Staatsausgaben, Konsum und Investitionen gesteigert. Darüber hinaus müssen externe Herausforderungen gewahrt werden, wie das Risiko steigender Rohstoffpreise, insbesondere Öl, das zu einer Erhöhung der Subventionskosten führt, um die öffentliche Kaufkraft zu senken. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 23. Dezember statt. Wir beginnen mit dem Datum vom 23. Dezember 1932, an dem das erste synthetische Gummi produziert wurde. Der synthetische Kautschuk wurde zum ersten Mal, dass sich die Produktion von Naturkautschuksaft verminderte und die Nutzung von Naturkautschuk in verschiedenen Industrien erhöht. Das erste synthetische hergestellte Gummi wurde Neoprene genannt. Dieses Material ist widerstandsfähig gegen Wärme und Chemikalien wie Öl und Benzin. In Amerika entdeckte man später eine neue Art des synthetischen Kautschuks, die als GRS oder Government Gummi Styrol bezeichnet wird. Dieses Material besteht aus Polymer Butadin und Styrol und wird eine Produktionsbasis mit synthetischem Kautschuk in den USA während des Zweiten Weltkrieges. Wir kommen nun zum 23. Dezember 1947, an dem der Transistor zum ersten Mal im Bell-Laboratorium gezeigt wurde. Dieses Laboratorium ist der Teil der Forschung- und Entwicklungsorganisation in den USA. Es ist in Murray Hill, den USA, ansässig und hat Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in verschiedenen Orten auf der Welt. Transistor ist ein sehr wichtiger Bestandteil in der modernen elektronischen Welt. In analogen Schaltungen werden Transistoren in den Verstärkern verwendet. Die Serie von Analogen umfassen Lautsprecher, Stabilisator und der Funksignalverstärker. In digitalen Schaltungen werden Transistoren als Hochgeschwindigkeitsschalter verwendet. Laboratorium Bell ist ein Teil der Forschung- und Entwicklungsorganisation in den Vereinigten Staaten. Bell Labs Hauptsitz in Murray Hill, USA und verfügt über Forschung- und Entwicklungseinrichtungen in verschiedenen Orten in der Welt. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 23. Dezember 1954, an dem Lebertransplantation zum ersten Mal durchgeführt wurde. Leber ist das größte rotbraunes inneres Organ, das Blut reinigt und giftige Substanzen im Körper unsättlich macht. Die Leber wiegt bei einem Erwachsenen 1500 bis 200 Gramm. Sie sieht aus wie ein breiter Keil und liegt direkt unter dem Zwerchfell im rechten Oberbauch. Die Leber kann durch Krankheit, Infektion oder Alkohol beschädigt werden. Krankheiten wie Zirrhose und Hepatitis C sind die häufigen Ursachen von Leberschäden. Eine Lebertransplantation ist notwendig, wenn Krankheit oder Leberzirrhose, bei denen ein bestimmtes Niveau zu erreicht und das Herz allmählich alle Funktionen verliert. Die Lebertransplantation wurde zum ersten Mal am 23. Dezember 1954 in Boston von Dr. Murray und Harrison durchgeführt wurde. Bei der Verwendung vor Immunsuppressive während der Operation konnten Murray und Harrison die Ablehnung der neuen Niere durch den Körper des Patienten stoppen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesien sollte zum 10 größten Sieger bei den Asiatischen Spielen 2018 werden. Die Asiatische Spiele 2018, Asian Games 2018, sengs der Indonesische Anlässlich der Asiatischen Spiele 2018, Asian Games 2018, sengs der Indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla, der auch der Leiter des Rates für diese Asiatischen Spiele ist, eine Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung der Infrastruktur und die Leistung der Athleten. Yusuf Kalla erklärte, Indonesien werde vom Rat der Asiatischen Olympiade und anderen Ländern nicht im Erfolg und der Durchführung dieser Asiatischen Spiele, sondern auch das Prestige der indonesischen Nation in der Erreichung der Leistungen bewertet. Indonesien solle als Gastgeberland der 18. Asiatischen Spiele zur 10 größten Sieger mit 20 Goldmedaillen gehören. Das sagte Yusuf Kalla am 20. Dezember im Vizepräsidentenpalast in Jakarta als er Vizevertreter von Sportdisziplinen und den Ausschuss für die Durchführung dieser Spiele 2018 empfing.
Nah, yang kemudian menjadi harga diri ada di tangan Anda semua.
Das Prestige liegt in Ihren Händen. Es ist die Leistungen, so gut wie möglich die Infrastrukturen, der Veranstaltungsort sind, die mit Trillionen Rupiah finanziert werden. So gut wie möglich der Ausschuss der Asian Games 2018 sind, können wir die erwarteten Leistungen nicht erreichen. Wir sind alle natürlich davon enttäuscht. Das indonesische Volk sollte sich darüber freuen, wenn wir noch es erreichen. Wir hoffen, dass unsere Position zum 10. größten Sieger werden. Vizepresiden Yusuf Kala erklärte, dass alle Sportdisziplinen ein Training durchführen sollten und ausländische Trainer ohne die Vernachlässigung inländischer Trainer rekrutieren, um die Leistungen zu verbessern. Inzwischen sagte der Minister für Jugend und Sport, Imam Nahrawi, ab 1. Januar 2018 wurden Fiji-Sportdisziplinen am Training für die Asiatischen Spiele teilnehmen. An den Asiatischen Spielen, die in Jakarta und Palembang, Sumatra, vom 18. bis zum 2. September 2018 stattfinden sollten, wurden sich 45 asiatische Länder beteiligen. Die hervorragenden Sportdisziplinen Indonesiens seien unter anderem Bogenschießen, Badminton, Athletik, Bowling, Bridge, Radrennen, Karate, Pencaksilat, Taekwondo, Gewichtheben und Wushu. Minister Imam Nahrawi Fufot, Indonesien setzte sich bei dieser asiatischen Spiele zum Ziel, zum 10 größten Sieger zu werden. Das Ziel jeder Sportdisziplin werde im Juni 2018 veröffentlicht werden. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens. Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, nach Yogyakarta zu reisen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Gunung Kidul ist ein Bezirk in Yogyakarta und reich an Naturlandschaft. Die Küste, die sich von Osten nach Westen ausdehnt, macht Gunung Kidul zum maritimen interessanten Touristenziel, das besucht werden sollte. Der Bezirk, der für seine Küste bekannt ist, bietet auch die Schönheit des Gebirges an. In einem dieser befindet sich der Vulkan Purba Ngelangeran, der Zurbreckgruppe Gunung Sewu Geopark gehört. Eines der Touristenziele, das von Ihnen besucht werden sollte, ist Kampung Pitu. Kampung bedeutet Dorf und Pitu bedeutet sieben. Auffallend ist, dass dieses Kampung nur von sieben Familien bewohnt wird. Kampung Pitu ist das letzte Dorf, das am Fuß des Berges Ngelangeran, etwa 21 Kilometer vom Stadtzentrum Yogyakarta entfernt liegt. Sie können Kampung Pitu aus Yogyakarta mit einem Motorrad oder Privatauto erreichen. Denn es gibt dort kein öffentliches Verkehrsmittel. Beim Besuch dieses Dorfes werden Sie die Schönheit und die frische Luft des Kampung Pitu genießen. Der Baustil der Häuser ist das des javanischen Hauses Limasan. Die Häuser liegen weit voneinander entfernt. Liebe Zuhörer, bisher glaubt die dortige Bevölkerung, dass Kampung Pitu nur von sieben Familien bewohnt werden darf, denn wenn es von mehr bewohnt wird, errechnet sich ein Unglück. Beispielsweise werden die Familienangehörigen erkranken und sich streiten. Daher wird jeder Familienangehörige, der heiratet, ins andere Kampung unterhalb des Berges Ngelangeran umziehen oder in die Stadt gehen. Im Gegensatz dazu wird die Zahl der Familien konstant gehalten, indem bei sich verminderter Anzahl der Familienangehörigen und des Familienüberhauptes diese ersetzt werden. Dadurch gibt es im Kampung Pitu immer sieben Familien. Es sind nur die gewählten Familien, die dort wohnen können. Sie sollten kräftig im Geist und in den Emotionen sein. Es gibt zurzeit in Kampung Pitu nur 9 Häuser mit 7 Familien, mit 25 Familienangehörigen. Liebe Zuhörer, Kampung Pitu bietet eine schöne Naturausdehnung an. In diesem Kampung können Sie den Sonnenauf- und Untergang erleben. Außerdem können Sie den Gipfel des Puncak Watu Wayang, also des Berges Wayang, sehen. Dieser Berg liegt in der Nähe von Kampung Pitu. Sie müssen nur in einigen Minuten von diesem Dorf auslaufen, um den Berg Wayang zu erreichen. Dort können Sie die Schönheit der Natur sehen. Daneben können Sie den Gipfel Watu Bantal finden. Die Ausdehnung der Naturlandschaft des Berges Wayang ist auch sehr schön, wie auch der Gipfel des Watu Wayang. Wenn Sie dort übernachten möchten, sollten Sie keine Sorge haben, denn Sie können bei der dortigen Bevölkerung übernachten oder in diesem Dorf aufzelten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Kampung Pitu. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS. Nun laden wir Sie dazu ein, den balinesischen Tanz Pendet kennenzulernen. Sie können unsere Sendung im Radio auf 9525 kHz als auch über Livestream und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Insel Bali ist nicht nur Anziehungspunkt wegen ihrer Naturschönheit, sondern auch wegen der einzigartigen und exotischen Kulturvielfalt. Viele balinesische Kunstwerke sind weltweit bekannt, sodass viele Leute auf der Welt daran interessiert sind, die balinesischen Kunst- und Kulturaufführungen zu sehen. Eine der balinesischen Kulturbesonderheiten ist die Tanzkunst. Sie zeigt sich in jedem Volksstamm und in jedem Gebiet Indonesiens mit unterschiedlichen Bewegungen. Auf der Insel Bali gibt es dann noch mal viele Unterarten mit unterschiedlichen Bewegungen, wie Rejang, Pendet, Baris, Cendrawasih, und so weiter. Der balinesische Tanz Pendet ist weltweit bekannt. Dieser Tanz enthält ein sakrales und religiöses Element, obwohl der Tanz in einer nicht-religiösen Zeremonie aufgeführt wird. Im Jahr 1961 modifizierte der balinesische Tänzer Iwayan Barata den Pendet-Tanz, der von uns heute häufig gesehen wird. Iwayan Barata hat die Anzahl der Pendet-Tänzer oder Tänzerinnen auf 5 Personen vermehrt. Bei diesem Tanz geht es um eine Fee, die auf die Erde kommt. Normalerweise wird dieser Tanz in einer Gruppe oder paarweise vorgeführt. Die Tänzer tragen die Kleidung der religiösen Zeremonien auf Bali. Jeder Tänzer bringt eine Opfergabe in Form eines Behälters, in dem es bunte Blumen gibt. Am Ende des Pendet-Tanzes werden diese Blumen den Zuschauern zugeworfen. Das ist ein Symbol der Begrüßung von Gästen. Der Tänzer Iwayan Rindi hat den sakralen Pendetanz zu einem Begrüßungstanz, der in verschiedenen Events oder Zeremonien vorgeführt werden kann, umgeändert. Liebe Hörerinnen und Hörer, viele Tanzkünstler auf Bali unterstützen und befolgen die neue Komposition des Pendetanzes, um ihn zu erhalten. Darüber hinaus können mehr Leute diesen Tanz genießen. Deshalb ist er zu einem Willkommen-Tanz geworden und wird bei den Begrüßungsevents vorgeführt. Obwohl er modifiziert worden ist, richtet sich das Bewegungselement nach ursprünglichen Anweisungen der balinesischen Kunst und Kultur, die typischerweise sehr dynamisch sind. Dieser rationelle indonesische Tanz ist von jedem einfach auszuführen. Der Pendet-Tanz unterscheidet sich von anderen balinesischen Tanzarten und es ist kein Wunder, dass Malaysia auf den Pendet-Tanz Anspruch als eigene Kunstart erhoben hat. Das war dies und das.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Lieder von der Musikgruppe Pygmy Marmoset präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Cerita tentang Pohon oder Die Geschichte über der Baum. Gute Unterhaltung.
Setiap kata-kata mereka tegar di antara desah deru kota, menyesap asap yang sesakkan dunia. Param, 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 param. Daun-daunnya manusia berlomba menulis sejarah dunia. Di bawah ranting-rantingnya mereka saling tertawa, bercinta dan menyeka air mata. Dia menemani setiap musim sang bumi. Dia menemani setiap musim
para.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Cerita tentang Pohon, das von der Gruppe Pygmy Marmoset gesungen wurde. Die Gruppe Pygmy Marmoset kommt aus Bali, die im Jahre 2012 gegründet wurde. Die Personal dieser Gruppe bestehen nur aus zwei Personen, Zenit Sahrani und Sanjaya Adiputra. Die beiden haben auf beim lokalen Musikaufführungen in den Basar auf Bali sich getroffen. Das ist der Grund, warum sie eine Band gründeten. Anfang hat Zenit ein Duett mit Sanjaya, Akustik-Gitarren zu spielen, wie Depa PP, zwei Akustik aus Japan. Sanjaya hat die Gitarrfähigkeit noch nicht beherrschen. Danach sangen Zenit und Sanjaya beim Aufführung in den Pasar auf Bali. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Layang-Layang oder Drachen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde der Stimulations, Sie hören gerade das Lied mit dem Titel Layang-Layang, das von der Musikgruppe Pygmy Marmoset. Das erste Album von Pygmy Marmoset hat den Titel Kabar dari Hutan oder Der Bericht aus dem Wald, das im Jahre 2014 veröffentlicht wurde. In dem Album Kabar dari Hutan gibt es 8 Lieder, die von den Personal der Gruppe Pygmy Marmoset selbst komponiert. Die Musik, die von der Gruppe Pygmy Marmoset mit der Akustik präsentiert, die von Gitarren, Schlagzeug, Klavier, Kazoo und Glockenspiel begleitet wird. Obwohl das Arrangement die Lieder von Pygmy Marmoset einfach ist, haben diese Lieder die tiefe Bedeutung, wie Natur und die Universalliebe. Liebe Zuhörer, das war das Programm Musikregenbogen für heute. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie nun Cerita Senja oder die Geschichte in der Abenddämmerung und Kuko Lebet. Auf Wiederhören.
Melihatmu dari tepi kolam, mega mekar menawan.
hujan terbuai semilir senja. Kulihatnya merona gemulai dia menari memayu. Bertutur ia tentang setiap peluh dan asa, memberi tanda saatnya rebahkan raga. Bawa aku ke sana, ke hangat angkasa merah melagukan rindu semerdu senandung senja.
Stimme Indonesiens, Healthy Würde am Leben.
My name is Coco the Bird. I live on the tree. I live there with my happy family, brothers, sisters, and granny. But I shoot the move from one tree to another, different tree, because the trees
they're gone, oh, they're gone, one by one. It's the monsters who took our trees. They cut it down, 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 down. Now they have planned a new concrete trees. It's grow fast but has no branch or leaves.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung, von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,125, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Thank you. Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Di tengah pesta, kulihat sepasang mata, mata menggoda saat ku berdansa. Pun datang mencoba untuk berkenalan dan berjanji untuk mengantarku pulang. Kita berlarut bersama.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.